Und wieder eine Kurzfolge von unterwegs, wie man ganz offensichtlich sieht, und zwar aus München. Es ist draußen ziemlich heiß, so gut 30 Grad, etwas drüber, so 33, 34 Grad. Jetzt ist es ja in den Abendstunden etwas weniger, klar, aber die Stadt glüht. Und das ist die vierte Hitzewelle, die wir hier in Europa haben. Die Meteorologinnen und Meteorologen sagen ganz klar, das haben wir so noch nicht erlebt. Auch in Österreich sind 40 Grad Marken in den letzten Jahren eher Seltenheit gewesen. Das ist jetzt schon der dritte Monat in Folge, dass die 40 Grad Marke geknackt wurde, und zwar mehrfach. Und es ist ein Rekordsommer, das können wir sicherlich sagen. Und ganze Regionen der Welt brennen, nicht nur in Europa, auch in Nordamerika und anderen Regionen. Und diese Brände sind massiv. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt nichts groß diskutieren. Das ist eindeutig. Und die Forschung und die Fachleute sind sich da auch absolut sicher, dass das Ganze ohne die menschverursachte Klimakrise nicht funktionieren würde. Ich bin da ja umso erstaunter, dass es immer noch irgendwelche Schwurbelköpfe gibt, irgendwelche Volleimer, die in unseren Kommentarspalten immer noch behaupten, das hätte mit Klimawandel nichts zu tun, weil es den ja angeblich eh nicht gäbe und das Ganze nur ein normaler Sommer sei. Das zeigt ja immer wieder mal, wie gut Menschen darin sind, die Realität zu verweigern. Aber in dem Fall ist es eben eine sehr gefährliche und toxische Realitätsverweigerung. Umso mehr sind die Aussagen der uns oft schon bekannten Fossillobbyistin Katharina Reiche, die wir hier im Bild links sehen, sehr, sehr besorgniserregend. Wir wissen ja, wir haben schon viele Folgen dazu gemacht. Es gibt dazu auch eine eigene Playlist. Den Link tue ich natürlich in die Quellenübersicht, wo wir schon über ihr Netzpaket gesprochen haben, ihre Ausschreibungsverfahren in Richtung Gaskraftwerke für den Kapazitätsmarkt, ihre wirklichen pinken Einhörner in Richtung CCS und dass Gaskraftwerke günstig seien und dass es um die Energiewende geht, aber nur in bezahlbaren Ausmaßen. Dabei wirkt sie die Energiewende ganz, ganz systematisch ab. Haben wir alles schon beschrieben und das werde ich jetzt hier nicht nochmal im Detail machen, weil es sollte eigentlich allen klar sein, die unfallfrei bis drei zählen können, dass Frau Reiche die Energiewende sabotiert und das Ganze zugunsten der Fossillobby. Und sie ist anscheinend, zumindest inoffiziell, immer noch die Mitarbeiterin der Fossillobby, auch wenn ihr ehemaliger Chef Leonhard Birnbaum, der CEO von E.ON, sie ja auch immer wieder auch schon mal kritisiert hat. Manchmal geht das sogar ihm zu weit, aber grundsätzlich ist sie immer noch inoffiziell anscheinend die Mitarbeiterin von E.ON. Das war sie ja bis vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren, da war sie ja Vorständin von Westenergie, einer E.ON-Tochter, und hat dort auch nicht gerade einen super Job gemacht. Und es laufen ja aus ihrer Zeit auch noch Klagen von Verbraucherschutzzentralen gegen Smart-Meter-Wucher. Auch das geht ja noch auf ihre Zeit zurück. Aber zum Thema, was ist heute passiert? Heute ist ein Interview erschienen, das hat sie der Deutschen Presseagentur gegeben und das hat die Süddeutsche Zeitung eben unter anderem mit veröffentlicht. Und dort heißt es, Reiche geht mittelfristig von sinkenden Strompreisen aus. Ja, das kann man glauben, das wäre auch schön, aber bei dem, was sie tut, wird genau das Gegenteil passieren. Und zwar nicht nur mittelfristig, auch schon kurzfristig. Und auch hier erinnert mich das Ganze so ein bisschen an die Erzählung der MAGA-Fan-Community von Donald Trump, der die USA gerade in den Faschismus führt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frau Reiche wie Trump ist, das wäre falsch, das habe ich auch nicht gesagt. Aber auch dort gibt es ja Hardcore-Fans. Und auch diese Leute selber sagen, das, was jetzt gerade passiert mit den enormen Preissteigerungen, da muss man jetzt mal durch, aber dann wird es besser. Und es gibt Leute, die glauben das. Und das erzählt uns Frau Reiche auch gerade. Wenn sie ihre Reformen durchsetzt, dann wird es günstiger. Und es gibt Leute, und gar nicht so wenige, die verirren sich auch immer wieder mal zu uns in den Kommentarspalten, die finden Frau Reiche super. Und das ist übrigens auch einer der ganz eindeutigen Indikatoren, dass Leute vom Thema Energiesektor keinen blassen Schimmer haben, wenn sie das, was Frau Reiche macht, gut finden. Ist ziemlich einfach, genauso falsch auch sagen wie, wir brauchen grundlastfähige Kraftwerke oder auch Flatterstrom oder erneuerbare Energien machen den Strompreis teuer. Also das sind so Sachen, wo man sofort sieht, die oder derjenige hat vom Strombereich von Energiewirtschaft keine blassen Schimmer. Und so eben auch die Leute, die Frau Reiche beklatschen, zeigen das damit immer sehr deutlich, weil genau das Gegenteil stimmt. Und ich habe aus diesem Interview von der dpa mal so ein paar O-Töne rausgeholt, die muss man hier einfach mal einordnen. Und ich habe sie als Zitate rausgeholt, damit wir jetzt ihr Gerede, weil sie redet immer sehr hölzern. Ich tue mir schwer, ihr zuzuhören. Nicht nur wegen Technologie, ne, statt Technologie, sondern auch einfach, weil sie eine sehr, ja, unkomfortable Art hat, irgendwie was auszusprechen. Die Sätze sind irgendwie so gehackt. Aber gut, das ist nicht das, was ich hier ankreide. Es gibt einfach Menschen, die sind keine guten Rednerinnen und Redner. Das ist nicht das Problem. Es ist der Inhalt, der das Problem ist. Und das ist unter anderem dieser hier. Sie sagt, Die Energiewende wird nur dann dauerhaft erfolgreich sein, wenn Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit für die Bürger, der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und sein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeld zusammenkommen. An dem Satz ist erstmal nichts falsch, aber sie tut genau das Gegenteil. Denn man kann keinen Klimaschutz machen, wenn man Fossildreck als Energiequelle propagiert. Das tut sie ja mit ihren heißgeliebten Gaskraftwerken. Versorgungssicherheit geht auch nicht, wenn man auf eine fossile Energiequelle setzt, die immer wieder auch von der Laune irgendwelcher Diktatoren abhängt. Ne? Wir haben vielleicht noch in Erinnerung, oder einige von uns vielleicht, anscheinend nicht alle, Frau Reiche scheint es vergessen zu haben, was 2022 war nach der Vollinvasion des russischen Diktators in die Ukraine. Oder jetzt gerade in vor einigen Wochen, Monaten, wo es durchaus auch drohende Engpässe nach dem völlig bescheuerten Krieg von Trump und Netanyahu gegen den Iran gab. Also Versorgungssicherheit, Fehlanzeige, auch Bezahlbarkeit. Fossile Energieträger sind so ziemlich das Teuerste, was geht. Und Gaskraftwerke sind die Kostenfalle mit Ansage. Und wir werden auch dazu auch noch kommen, haben wir auch schon einige Male formuliert. Es ist ganz eindeutig, dass am Ende die Bürgerinnen und Bürger diese Mehrkosten werden zahlen müssen. Dazu kommt natürlich noch, dass Frau Reiche auch gerne mal auch schon gesagt hat, haben wir auch schon gehabt in einigen Beiträgen, ohne CCS, also Carbon Capture and Storage, wird es nicht gehen. Klar, irgendwie muss man ja die Klimaneutralität und das Klimaziel 2045 irgendwie noch scheinbar einhalten wollen. Aber mit Carbon Capture and Storage wird es natürlich nicht gehen, weil dafür einerseits, das haben wir auch schon in einer eigenen Folge erwähnt, die Kapazitäten gar nicht reichen und die Kosten, wenn es gut läuft, nochmal auf weitere 300 US-Dollar pro Tonne CO2 steigen würden. Und das ist nur optimistisch gerechnet. Und damit geht auch die komplette Wettbewerbsfähigkeit in die Binsen. Und verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeld geht auch nicht, wenn man ständig Staatsknete dazu verwendet, fossile Energieträger zu subventionieren. Denn fossile Energieträger ist die Form, das haben wir auch schon oft gezeigt und in verschiedenen Beiträgen auch mit Quellen belegt, die mit Abstand neben der Kernenergie die meisten Subventionen bekommen. Und das sind nur die direkten Subventionen. Wenn man die indirekten Subventionen, also die Folgen aus Naturkatastrophen, Gesundheitsschäden und so mitrechnet, dann ist es noch schlimmer. Also fossile Energieträger haben sich niemals ohne Subvention gerechnet. Generell der ganze Fossilsektor ist ein reiner subventionsgetriebener planwirtschaftlicher Ansatz und damit verbrennt man im wahrsten Sinne des Wortes Steuergeld. Also der Satz, der da steht, im Kern richtig, aber Frau Reiche hält alles davon nicht ein, sondern macht genau diametral das Gegenteil. Der nächste Satz ist dieser hier. Wir tragen bis heute die Folgen sehr weit zurückliegender Förderentscheidungen. Die teuerste EEG-Novelle war aus meiner Sicht, also aus Ihrer Sicht, jene aus dem Jahr 2014. Ihre Förderzusagen wirken über 20 Jahre nach. Diese Last tragen wir bis heute. Nur ist das keine Last. Das ist ein Gewinn. Denn Deutschland hat heute, und das ist natürlich nicht perfekt, aber um etwa 60% des elektrischen Energiesektors sind regenerativ. Günstiger geht es nicht. Das führt dazu, dass der deutsche Strommix aktuell der sauberste ist, den Deutschland jemals hatte und auch die Erzeugungskosten dadurch so niedrig sind, wie sie noch nie war. Das ist ein Gewinn. Also Frau Reiche hat hier wieder nicht kapiert, dass diese EEG-Förderungen Investitionen waren, dessen Früchte wir heute schon ernten und in Zukunft erst recht ernten werden. Aber gleichzeitig, und das habe ich gerade auch schon gesagt, möchte sie fossile Energieträger ganz, ganz massiv fördern und pimpen, damit so richtig das Geld da reinfließt. Da kann es dann gar nicht groß genug sein. Und dann wird das Ganze natürlich extrem scheinheilig, denn das Ganze ist natürlich gequillter Quark. Also hier sieht man ganz klar deutlich, das, was sie vorhat, führt genau zu dem, was sie dort der EEG-Novelle von 2014 und den anderen vorwirft. Denn das war auf jeden Fall, ist heute schon bereits ein Gewinn. Der nächste Punkt. Sie sagt, mein Ziel ist mehr Markt und weniger Dauerförderung. Aber auch das ist das Gegenteil. Sie möchte mehr Dauerförderung und weniger Markt. Denn auch das haben wir schon in diversen Folgen besprochen. Die Energiewende und die Erneuerbaren sind die einzigen, die marktkonform überhaupt funktionieren. Fossile Energieträger gehen nur mit Förderung. Ausschließlich und nicht anders. Direkte und indirekte Subventionen. Also auch dieser Satz ist einfach im Kern falsch, wenn man dann sieht, wie sie handelt. Sie handelt diametral entgegengesetzt zu dem. Also fossile Energieträger bekommen einfach viel, viel weniger Förderung jemals und das war auch schon immer so. Also allein nur die jährlichen klimaschädlichen Subventionen belaufen sich auf etwa 65 Milliarden pro Jahr in Deutschland plus etwa 80 Milliarden Euro pro Jahr für den Import fossiler Energieträger. Und wenn man das Ganze über die vielen, vielen Jahre hochrechnet, dann ist das viel, wenn man bedenkt, dass diese ganze EEG-Förderung, und das ging nicht alles in den Ausbau der erneuerbaren Energien, um die 400 bis 500 Milliarden in den letzten 25 Jahren ausmacht. Also wenn man nur diese Relation zugrunde legt, da stimmt was nicht. Also dieser Satz ist plump und scheinheilig. Die weitere Sache: Die Letztentgelte als wesentlicher Kostenblock haben sich in den vergangenen Jahren zu einem größten Treiber der Strompreise entwickelt. Das ist erstmal korrekt, aber was danach kommt, ist natürlich wieder ein ziemlich gequillter Käse und extrem scheinheilig. Sie sagt, warum? Weil der Ausbau der erneuerbaren Energien und der gesetzliche Anspruch auf einen Netzanschluss, unabhängig davon, wo Anlagen stehen, vielfach einen Netzausbau erforderlich gemacht haben, der überhaupt nicht zeitgerecht zu realisieren war. Und dieser Satz ist im Kern kompletter Käse. Der stimmt genau gar nicht. Denn diese die Kosten für der Netzbetreiber, also dieser Kostenblock auf der Stromrechnung, wird nicht durch die erneuerbaren Energien getrieben. Das ist so ein Mythos, der von ihr und einigen anderen Schwurblern immer gerne verbreitet werden. Und daraus speist sich auch die Falschaussage, Erneuerbare und die Energiewende machen den Strompreis so teuer. Das ist aber genau falsch. Die Renditen der Netzbetreiber sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Die machen über 40% Rendite pro Jahr. Und das ist der Kostentreiber und nicht der Umbau des Netzes. Und hier wird also ein Strohmann-Argument rausgeholt, was aber gar nicht stimmt. Und dazu kommt, die erneuerbaren Energien, die angeschlossen wurden, ja, die haben diesen Anschlussvorrang, aber 96% der erzeugten Energie wurde ganz normal genutzt und nur 4% konnte nicht erzeugt werden, weil eben die Kapazität der Netze nicht gereicht hat. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Und sie geht öfter mal so hausieren mit irgendwelchen Falschaussagen, auch so Aussagen, die von ihr schon gekommen sind, dass das gesamte deutsche Netzmanagement sind bei so 3 Milliarden im Jahr. Aber sie hat auch das gerne mal den kompletten Erneuerbaren, also Redispatch, Aufkommen für die, würde nur auf die Erneuerbaren gehen und sind 3 Milliarden im Jahr. Das hat sie auch schon behauptet. Das ist aber nur ein Sechstel dieses Betrags. Der überwiegendste Teil ist Redispatch aufgrund fehlender erneuerbarer Kapazitäten im Südteil des Landes und notwendiger Fossilkapazitäten, die immer wieder mal hochgefahren werden müssen und entsprechende Umschichtung von Leistungen von Nord nach Süd. Also auch die Tatsache, dass man die Energiewende verpennt hat und auf Fossilressourcen zurückgreifen muss, das treibt wesentliche Teile des Redispatch. Also auch einige, die mir immer wieder gerne erzählen wollen, die Redispatch-Kosten sind wegen der Erneuerbaren gestiegen, stimmt nicht. Die sind gestiegen wegen zu wenig Erneuerbare und wegen notwendigen Eingriffen auf Basis wegen fossiler Energieträger, die man im Süden immer wieder mal dazu nehmen muss, weil gewisse Kapazitäten und auch Netzleitungen fehlen. Und das treibt obendrein auch noch auf der Produktionsseite die Stromkosten hoch. Also das ist ein ganz, ganz typisches Bullshit-Argument hier, dass die Netzkosten wegen der ach so bösen Erneuerbaren steigen würden. Dabei sind es die Renditen der Netzbetreiber, die diese Kosten treiben. Und der Ausbau der Erneuerbaren und der Netzausbau würde gerade die ganzen Redispatch-Kosten so massiv senken. Übrigens auch Speicher gehören dazu, dass man diese ganzen Überschüsse, die man immer wieder hat und auch braucht, ja, also Erneuerbare brauchen auch Überschüsse, dass man Überschüsse speichern kann, wenn man eine Unterdeckung hat. Das, was man umgangssprachlich fälschlicherweise als Dunkelflaute bezeichnet. Haben wir schon oft gesagt, warum der Begriff sachlich falsch ist, auch wenn er umgangssprachlich benutzt wird. Egal. Aber genau deswegen braucht man ja Überschüsse und dafür entsprechende Speicherstrukturen. Und das alles, wenn man das macht, dann hat man auch deutlich weniger Redispatch-Kosten. Aber das ist auch so ein Ding, was einige nicht verstehen. Und übrigens, Redispatch ist ein ganz normaler Vorgang in einem Stromnetz. Das gab es auch schon vor 40 Jahren. Das ist nichts Ungewöhnliches. Klar, es ist in den letzten Jahren gestiegen, aber nicht wegen der Erneuerbaren, sondern weil man die Erneuerbaren in gewissen Teilen zu wenig umgebaut und nach ausgebaut hat und die Netze nicht richtig ausgebaut hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist eben genau das, was hier komplett anders aussieht. Also auch hier arbeitet sie mit einem wirklich plumpen Nebelgranate, die wieder diese Falschaussage unterstützen soll, die Erneuerbaren sind schuld an den hohen Energiekosten. Und das Gegenteil ist zutreffend. Dann sagt sie weiter, je günstiger unsere Gasimporteure Gas einkaufen können, desto niedriger sind auch die Kosten der Stromerzeugung. Deshalb ist es so wichtig, Gas langfristig diversifiziert und zu verlässlichen Konditionen preisgünstig zu beschaffen. Kann jemand Frau Reiche bitte vielleicht nochmal erklären, wie Marktmechanismen funktionieren? Ich glaube, das muss sie dringend nochmal nachsitzen, wie man ja auch vorhin bei der anderen Aussage gehört hat. Sie möchte mehr Markt und weniger Dauerförderung und dann möchte sie am Endeffekt tatsächlich mehr Dauerförderung und weniger Markt. Haben wir ja schon besprochen. Aber auch hier sieht man, sie hat anscheinend keinen Plan, wie Markt funktioniert. Gas und auch alle anderen fossilen Energieträger sind global gehandelte Ressourcen. Und wenn irgendwo ein knappes Gut ist, so wie jetzt vor ein paar Wochen, Katar wurde angegriffen vom Iran und irgendwelche Gasförderquellen sind eingeschränkt, geht der weltweite Preis hoch. Es ist also völlig egal, was ich da diversifiziere, es kostet mehr. Ganz einfach. Das merken auch die USA. Die USA müssen eigentlich kein Öl importieren, die haben auch Raffineriekapazitäten. Die sind nicht auf die Fossilplörre aus dem Nahen Osten angewiesen. Auch generell der Großteil der Fossilplörre da, was durch die Straße von Hormuz kommt, geht nach Ostasien. Aber trotzdem haben es auch die USA gemerkt, dass die Gallone, in den USA rechnen ja in diesen komischen Einheiten, 4, 5, zeitweise sogar $6 gekostet hat. Und das, obwohl die physisch von dem Zeug gar nicht abhängen. Also auch hier versteht oder will sie nicht verstehen, dass es völlig egal ist, wie ich meine Lieferquellen diversifiziere. Es wird teuer. Und Gas wird nicht günstiger, es wird richtig, richtig teuer. Dazu kommt, dass die Systemkosten von Gasinfrastruktur bleiben. Aber immer mehr Leute steigen aus. Das heißt, die wenigen Kunden, die zurückbleiben, müssen die Systemkosten tragen. Damit steigt auch nochmal der ganze Kostensatz für Gasversorgung, sowohl für Gaskraftwerke, übrigens auch für die Gasheizung. Ist das gleiche Problem. Jemand, der sich jetzt noch eine Gasheizung einbaut, sie feiert das ja als die große Freiheit, der rennt voll in die Kostenfalle und die biogenen Ersatzstoffe, die gibt es nicht und wenn, sind sie viel zu teuer. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt. Die Gaskraftwerke sollen Backup-Reserven sein und es soll ein Kapazitätsmarkt entstehen. Diese Kapazitätsreserven sollen jetzt ausgeschrieben werden. Jetzt ab September soll es damit losgehen. Dazu haben wir mal eine eigene Folge gemacht. Auch das ist ganz interessant. Diese Kapazitätsreserven werden nur wenige Prozent im Jahr, zwischen 10 und 20% im Jahr überhaupt laufen. Das bedeutet, den Großteil der Zeit stehen die Dinger still und die Betreiber werden bezahlt pro bereitgestellter, zur Verfügung stehender Megawatt Leistung. Also so eine Art Feuerwehr, ne? Also eine Feuerwehr steht und wird idealerweise nicht gebraucht, weil es nicht brennt, ne? Das ist ja nicht gut, wenn es brennt, aber wenn man es braucht, ist sie da. Und das ist genauso auch bei Backup-Systemen, was Speicher viel besser können, weil Gaskraftwerke können auch keine Überschüsse aufnehmen, davon abgesehen, und Speicher sind viel günstiger. Aber Gaskraftwerke wären nur reine Backup-Reserven. Das bedeutet, der Rohstoff, der da reinkommt, ist da gar nicht der Preistreiber, sondern die Tatsache, dass die Dinger einfach nur bereitstehen. Und das zeigt also nochmal mehr das Problem. Es wird also richtig teuer. Und gerade vor einigen Tagen, oder 2, 3 Wochen jetzt her, wurde bekannt, dass die Gebotsobergrenze, also dass die Gebotsobergrenze für pro Megawatt verfügbarer Leistung von 177.000 auf 244.000 Euro pro Megawatt Leistung erhöht wurde. Das ist nötig gewesen, damit irgendwelche Leute überhaupt für Gaskraftwerke auf diese Kapazitätsmarkt bieten. Der Speicher kommt mit weniger aus. Der braucht diesen Satz nicht. Der Speicher ist viel, viel günstiger, aber damit das Ganze irgendwie draufkommt, damit man diese Gaskraftwerke realistisch für die Betreiber umsetzen kann, musste diese Gebotsobergrenze erhöht werden. Und wer wird die Gaudi am Ende zahlen? Natürlich die Stromkundinnen und Stromkunden. Und deswegen ist dieser Satz, wo sie sagt, spürbare Entlastungen werden wir erst in den 2030er Jahren sehen, sehr wahrscheinlich oder ganz sicher falsch. Er wird nicht kommen, es wird teurer. Es gibt dazu auch Untersuchungen, dass durch Gaskraftwerke die Kilowattstunde so um bis zu 60, 67 Cent pro Kilowattstunde nochmal steigen wird. Weil natürlich diese Fossilplörre, haben wir gerade gesagt, durch verschiedene Einflussgrößen immer teurer wird, die Systemkosten pro Instanz werden auch nochmal teurer. Das wird, wie gesagt, auch für die Gaskunden im Bereich des Gasnetzes für Heizung natürlich auch nochmal ein ziemlicher Klopper. Und natürlich auch diese gesamten Subventionen, die da reingehen, das muss ja am Ende irgendwie bezahlt werden. Und sollte es nicht auf der Stromrechnung erscheinen, dann landet das im Staatshaushalt. So wie in Frankreich die Warenkosten der Kernenergie alle im Staatshaushalt landen. Das kann man ja auch so rum machen, ne? Also das heißt also nicht, dass es automatisch auf der Stromrechnung aufscheint, aber dann landet es halt im Staatshaushalt und die Menschen zahlen es halt über ihre Steuer. Also diese Aussage, die sie da macht, ist natürlich ein absolut leeres Versprechen. Und wir wissen, dass es ein leeres Versprechen sein wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie das auch weiß. Das bedeutet, wir können subsumierend sagen oder als Fazit, es ist definitiv ein Scheitern mit Ansage und es ist einfach ein Totalausfall. Ist natürlich auch nicht anders zu erwarten. Frau Reiche ist eine Fossillobbyistin und es ist ihr anscheinend auch egal, was ihre toxische Agenda von heute die nächsten Jahre und auch in der Zukunft anrichten wird. Und ich habe die Frage schon öfter gestellt, Aber ich gehe davon aus, die ist ja nicht so doof, dass sie das alles, was ich hier erkläre, nicht kapiert. Ich gehe davon aus, das kapiert die schon. Es ist ihr aber einfach scheißegal. Denn anscheinend ist die Profitgier so groß oder irgendein Geltungsbedürfnis, dass sie einfach dort an, muss man sagen, angesichts der Hitzetoten, die wir in den letzten Wochen zu beklagen haben, einfach über Leichen geht. Denn ihre Agenda führt dazu, dass Klimakrise weiter verschärft wird, Wettbewerbsnachteile für den Standort immer größer werden, Energiekosten immer weiter steigen werden, die Klimaziele komplett nicht mehr erreichbar sind, immer mehr Subventionen erforderlich sind, um das System am Laufen zu halten und am Ende jede Menge Menschen in die Kostenfalle jagen. Also ein komplettes Volldesaster. Und wer dann immer noch bei all dem das, was sie tut, feiert und sagt, die macht das richtig, das wollen mir einige immer noch erzählen. Spätestens dann wisst ihr genau, ihr habt es mit einem zu tun, der mit dem Thema genau gar keine Ahnung hat. Und ich glaube, Frau Reiche hat vielleicht, weiß ich, ob sie jetzt so einen grünen Hass hat, habe ich von ihr so noch nicht gehört, aber sie hat ganz sicher irgendeinen Profitdrang, Geltungsbedürfnis, weil Dummheit wird es nicht sein. Es ist einfach eine andere toxische Motivation. Aber eine ganze Menge Fans, die sie beklatschen, da steckt auch natürlich Grünenhass da drin. Und da ist natürlich auch so dieses Issue Ownership, wie Christian Stöcker das mal genannt hat, wenn es um die Kernenergie geht. Aber das gibt es auch in die andere Richtung. Denn die Energiewende ist das Einzige, was wirtschaftlich, marktwirtschaftlich funktioniert, Versorgungssicherheit gewährleistet. Wir sehen ja gerade, wie klimaunresilient thermische Kraftwerke sind. Denn das Problem, was gerade in Ungarn und Rumänien Kernkraftwerke haben, haben ja Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke auch, weil die brauchen ja auch Wasser. Die Dampfphase zum Antrieb der Turbinen, die kommt ja nicht aus dem Nichts, ne? Also man braucht Wasser. Und damit wird das Problem der Klimaresilienz dort auch nochmal relevant. Die Erneuerbaren, die liefern. Die liefern auch bei mieser Hitze. Die liefern auch, wenn es kalt ist. Die sind zuverlässig. Und diese ominösen Horrorerzählungen von wegen, ja, was machen wir, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, Speicher haben die noch nie gehört. Ja, gibt's alles. Ja, also gibt's noch nicht umgesetzt, weil wir haben es ja noch nicht gemacht und Frau Reiche arbeitet gerade daran, dass es auch nicht passiert. Und später kommen dann natürlich irgendwelche Klagen über hohe Energiekosten, eh klar. Aber die Technologie ist schon längst da. Und genau das wird gerade sabotiert. Und ein netter Kollege aus meinem Netzwerk hat mir, Wolfgang Jaskel, Grüße, ne, der hat mir auf dem asozialen Netzwerk LinkedIn einen schönen Tipp gegeben, aber da, also das ist selbsterklärend, aber da hat er völlig recht. Alles, was wir hier heute erzählen, schön aufheben und rausziehen in den nächsten Jahren, wenn sich das alles bewahrheitet. So wie jetzt auch das, was gerade mit der Kernenergie passiert, das ist nicht neu. Das wissen wir seit Jahren und ich bin nicht der Einzige und viele andere sagen seit Jahren, diese Energieform kann mit Klimarisiken nicht umgehen. Es wird wärmer, es wird heißer und dann kommen die Probleme. Ist genauso eingetreten. Und das, was Frau Reiche gerade macht, wird zu all dem führen, was ich gerade gesagt habe. Es ist ein Totalausfall. Und dann bitte möchte ich nicht hören, das haben wir nicht wissen können. Doch, wissen wir. Da reden wir seit Jahren drüber. Ich bin nicht der Einzige, ich bin nur einer von vielen. Und sieht man wieder mal, leider habe ich da recht behalten in der Vergangenheit und ich werde auch bei dem Ding garantiert recht behalten. Und es ist ja auch, wie gesagt, keine wahnsinnig schwierige Leistung, das zu verstehen und auf die Idee zu kommen. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt eine wahnsinnig große Leistung vollbracht hätte, das alles so zusammenzufassen. Das ist simpel. Aber einige scheinen sogar mit so simplen, einfachen Dingen zu scheitern. Aber das sind natürlich genau die Leute, die Mathematik und Physik ständig immer nur für grüne Ideologie halten.